Ja, liebe Damen und Herren, es freut mich sehr, dass Sie Ihren Weg zu uns in den Kepler-Salon gefunden haben und dass ich jetzt auch wieder einmal moderiere. Es ist mir schier ein bisschen abgegangen. Heute bitte unser großer Vorsitzender, nur Petra Wöger. Nein, nicht großer Vorsitzender, das darf man nicht sagen. Vorstandsvorsitzender, Direktor, Sprecher, Norbert Travöger. Dein Applaus. Und der Herr Magisterhofrat Gumpenberger. Es ist ein akademischer Zirkel, den wir dort haben. Da kriegt man schnell meinen Titel verliehen. Ich bin Bundespräsidentin Dominika Meindl. Wenn wir schon beim Vorstellen sind, ich freue mich heute sehr, Sie durch diesen Abend zu führen als Gastgeberin. Genau, Sie kennen ja wahrscheinlich das Prozedere des Kepler-Salons. Ich sage es noch zur Vollständigkeit halber, weil ich kriege sonst immer Abzüge beim Honorar, wenn ich was vergesse. Das ist wirklich so. Nein, stimmt natürlich nicht. Die Bar wird derzeit vom Kepler-Salon selbst betrieben. Sprechen Sie der Bar gerne zu, freiwillige Spenden erbeten. Dann werden Ihre hoffentlich zahlreich sprudelnden Fragen oder Anregungen im Anschluss an die Präsentation aufgenommen, DorfTV. Und wenn Sie das nicht wollen, wird auf die Website gestellt. Genau, bei der Diskussion bitte abwarten, bis das Mikrofon Ihnen zuteil wird. Dann werden Ihre Beiträge auch wirklich für die Ewigkeit quasi in Stein gemeißelt. Das ist ein bisschen ein Druck, aber Sie müssen nicht so etwas ewigkeitsgültig Intelligentes sagen. Ein paar Jahre schon. Ja, ich kann 30 cm aussuchen. Ja, aber jetzt das Wichtigste des heutigen Abends, unsere heutige Gästin, Rosi Grillmeier, darf ich Sie um einen Applaus bitten? Ich habe jetzt den Titel nicht dazu gesagt, weil ich nicht weiß. Was ist der akademische Titel, den ich vergessen habe, Frau Amtsrätin?
Amtsrätin, Bachelor of Arts.
Das ist bloody impressing. Frau Sie ist Künstlerin und Kunstvermittlerin und Programmiererin und das ist jetzt eigentlich alles noch, man könnte, glaube ich, noch viel länger sprechen. Sie ist Medienkünstlerin, Kunst- und Kulturvermittlerin, sie derzeit konkret an ihrer Masterarbeit werkend an der Kunstuniversität, Studiengang Interface Cultures zum Thema Code und Kultur, also genau passend zum heutigen Abend. Die Kernfragen befassen sich mit dem Thema, eben Einfluss von Codes auf Literatur. Also heute Abend ist der Fokus, glaube ich, wirklich auf der Literatur. Sonst muss ich gehen, weil ich bin nur Germanistin. Mit den anderen Sachen kenne ich mich nicht aus.
Dann sage ich das nur wannst.
Ja, so, ja, bitte. Weil es ist ja, die Gastgeber sollen beim Kepler-Salon selbst ja auch was lernen. Jetzt lacht er schon wieder. Aber das ist also die Lehre ist das eine und die Forschung. Künstlerisch beschäftigt sich Rosi Grillmeier mit dem, ich habe es jetzt Outsourcing menschlicher Eigenschaften in die künstliche Intelligenz genannt. Aber das ist jetzt, glaube ich, eine extrem grobe Vereinfachung. Ihre Projekte wurden schon international gezeigt, von der Ars Electronica bis Ausstellungen in Teheran, Korea, Madrid. Und sie ist Teil verschiedener Coding-Communities wie dem Netzwerk Creative Coding Cities und als Vermittlerin der Open-Source-Programmiersprachen. Ist das VVVV? Oder
Wie?
Processing aktiv. Genau, und heute geht es um Code und Poetry, zwei scheinbar einander widersprechende Arten des Kommunizierens. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf den Vortrag.
Jo, danke schön fürs Kommen. Sie haben vielleicht schon auf Ihren Sitzplätzen ein paar Beispiele für programmierte Gedichte gefunden. Es sind 17 verschiedene, das heißt, es ist ein bisschen so wie Pokémon-Karten sammeln. Man kann sie umschauen, vielleicht findet man ein paar unterschiedliche dazu. Und Das ist gleich mal, um gleich die erste Erwartung zu befriedigen. Es geht um Code und Poetry, also es geht um Gedichte, die mit Code geschrieben worden sind, aber nur für die Einleitung. Ich möchte dann nur ein bisschen weiter ausholen und mehr zu dem Thema sprechen, auch für abstraktere Sachen. Genau, vielen Dank für die Vorstellung. Ich möchte eins nur dazu sagen, wie ich zum Programmieren gekommen bin. Und das hat nämlich ganz viele verschiedene Wege gegeben. Und deswegen vergleiche ich jetzt, also gerade weil es einerseits eher technische Wege ist und andererseits der künstlerische. Und darum bin ich ja jetzt gerade dabei gelandet, diese zwei Dinge miteinander zu vergleichen. Ich habe einerseits Programmieren auf der Kunst-Uni gelernt. Da ist es mehr viel darum gegangen, wie kann man mit der Logik und mit diesen Beschränkungen vom Code Kunst generieren. Also viel visuelle Dinge sind da dabei entstanden. Dann habe ich Softwareentwicklung studiert auf der JKU. Aber ich habe mir nur die Sachen außergepickt, die ich sozusagen brauchen kann für meine künstlerischen Sachen. Und habe da eher sehr praktisch orientiertes Programmieren gelernt und vor allem wie so abstraktes Denken und vor allem auch das Lösen von Problemen mit Code. Dann ist es weitergegangen eher zu diesen Coding-Communities, also mehr Leute, die dieselbe Programmiersprache verwenden und sie gegenseitig helfen, einerseits online, die sie aber auch treffen und dann miteinander versuchen, Programme zu schreiben, aber auch zu schauen, wie kann man die Programmiersprache so weit wie nur möglich treiben. Also wie kann man das meiste rausholen aus dem Ganzen. Und dadurch bin ich zu den Open-Source-Programmiersprachen V4 und Processing gekommen. Das finde ich deswegen so spannend, weil es gratis zur Verfügung sind und weil das Ganze so funktioniert, solange man es nur lernt, zahlt man nichts dafür. Und wenn man es dann kann, zahlt man auch nichts dafür, sondern man unterrichtet das dann weiter und gibt das Wissen weiter. Und gerade das Code ist ja irgendwie dazu da, dass man kopiert, dass man vervielfältigt. Also dieser freie Wissensaustausch, der da stattfindet, der hat mich auch sehr interessiert. Und deswegen mache ich inzwischen halt selber Workshops zu dem Thema. Und ich war vor 4 Jahren schon mal da, da ist es mehr darum gegangen, wie kann man eben Kunst programmieren. So, und diesmal möchte ich mich aber damit auseinandersetzen, wenn man mit Code denkt, wie kann man damit kreativ sein? Und wie ist dieses Denken mit Code vielleicht in unserer Kultur schon präsent? Wie sehr ist es im Alltag angewandt? Programmiersprachen gibt es seit 40er, 50er Jahren. Das heißt schon relativ lang. Und es hat auch nicht nur, also es hat schon in gewissem Sinne die Sprache beeinflusst und auch die Philosophie des 20. Jahrhunderts. Auf das werde ich auch noch eingehen. Also es wird viel um Sprache gehen, um Logik, um Science und genauso um Science Fiction und vor allem um Kreativität auch. So, gleich mal als erstes Beispiel, was ist Code Poetry? Also jetzt gehe ich mal kurz auf diese Dinge ein, diese Zettel ein, die da so rumschwirren. Einmal eine Frage, wer von Ihnen kann denn programmieren? Oder hat das schon mal ausprobiert? Okay. Das heißt, für alle anderen werden Sie wahrscheinlich wundern, warum da so viele Klammern sind und Strichpunkte und Punkte dazwischen und warum es dauernd so klingt, als würde wer beim anderen was anschaffen wollen. So, du look for, du pose a question, du denk nach. Also so, man schafft so ständig irgendwem was an, wenn man programmiert. Und es ist ganz gut, dass das ein Computer ist, weil mit Menschen kommt man das nicht so einfach machen. Und in dem Fall ist es halt ein Programm, wo es jemanden gibt, der wundert sich und der sucht Antworten sozusagen. Und da gibt es dann verschiedene Dinge, die diese Person da kann. Diese Dinge wird da als Wanderer bezeichnet und die kann verschiedene Dinge tun. Das sieht man dann hinter dem Punkt. Da steht dann Wanderer.look vor und in der Klammer steht dann immer, was sucht er denn? In dem Fall sucht er Antworten. Dann kann der Wanderer noch andere Sachen machen. Er kann sich fortbewegen, er kann raufklettern, er kann Fragen stellen, poses question, kann neue Paradigmen aufstellen, die im Moment aber nur leer sind, weil zum Beispiel nur der Speicher dabei da ist, aber es ist noch nichts drinnen. Das heißt, da ist nur sozusagen Speicher zur Verfügung und da kann man jetzt Wissen einfüllen, wenn man möchte. Und dann gibt es einen zweiten, das ist der Intruder und der versucht dann diese Antworten zu finden. Also das wäre sozusagen die Art und Weise, wie man das Stück Code da jetzt lesen kann. Ja. Und das Interessante bei diesen Code Poetries ist, es macht natürlich Sinn, wenn man diesen Syntax versteht, also wenn man weiß, wie funktioniert die Programmiersprache, aber der Code ist ja nicht dafür geschrieben, dass man die Maschine lesen kann. Der Maschine sind die Wörter ziemlich wurscht. Also die Maschine, die kümmert sich um die Nullen und Einsen, die dann irgendwann am Schluss von alle diese Ebenen rauskommen. Das heißt, alle diese Wörter, die da verwendet werden, sind für die Menschen, die den Code lesen. Und das heißt, Code hat schon mal zwei unterschiedliche Funktionen. Das eine ist Ausführbarkeit, also für den Computer sozusagen, der Code wird ausgeführt. Und für Menschen ist es eher so das Beschreibende. Ich bin eine Programmiererin, ich schreibe den Code und irgendwer anderer liest es einmal und sollte dann möglichst einfach verstehen können, was da drinnen steht. Und das ist schon mal ein Vergleich zu dem, wie man Literatur schreibt und wie man Code schreibt. Aber in der Computer genau dasselbe, dieselben Nullen und Einsen außerliest, es gibt für jede Person, die den Code schreibt, gibt es eine andere Art und Weise, wie es geschrieben wird. Man kann den zum Beispiel nicht Wanderer nennen, sondern Hansi, oder man kann sagen, er sucht nicht nach Antworten, sondern nach irgendwie, was nicht, nach der Milch im Kühlschrank. Also man kann da verschiedenste Sachen einschreiben. Der Computer wird es gleich interpretieren und der Mensch, der das schreibt, kann sich aber selber überlegen, wie schreibe ich das. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten dazu. Da gibt es ein Buch, das heißt Exercises in Programming Style. Das sind 30 verschiedene Arten, denselben kleinen Algorithmus, der nur Nummern zusammenzählt, zu schreiben, und man konnte sich nicht vorstellen, dass das dasselbe tut. Aber es geht darum, eben, dass jeder Mensch, der das geschrieben hat, komplett das anders schreiben wird. Und es kommt aber dann wieder auf dasselbe aussehen. Genau, also Code, einerseits hat es eben zusätzlich zu dem, dass es verstanden werden sollte von einem Menschen, sollte es auch ausführbar sein. Das ist das Umgekehrte dazu, wenn wir sprechen miteinander, der Sinn von Sprache, also von jeder natürlichen Sprache, ist ja eher, wir wollen kommunizieren miteinander, wir wollen uns verstehen. Wenn ich jetzt an einem Computer schreibe, dann kommuniziere ich nicht mit dem Computer mit diesen Worten, sondern ich mache es eher für mich später nochmal verständlich. Also es ist schon mal so ein grundlegender Unterschied dazwischen. So, Programmiersprachen sind einerseits, oder ich gehe mal kurz zurück, also Programmiersprachen gibt es seit den 40er oder 50er Jahren. Da hat es diesen Sprung gegeben, wo Computer nicht mehr nur mit, also verkabelt worden sind und man hat sozusagen die Kabeln umgesteckt und hat gesagt, Strom fließt oder Strom fließt nicht, also nur in und einsen, sondern man hat angefangen, Wörter zu verwenden. Und diese Wörter eben so gut wie möglich anzupassen, dass der Mensch versteht, also intuitiver zu machen. Es haben sich dadurch ganz viele verschiedene Programmiersprachen entwickelt. Sie haben vielleicht gehört von Java oder C++ oder HTML vielleicht. Das sind so gängige Programmiersprachen, mit denen man verschiedene Dinge am Computer programmieren kann. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Shakespeare-Programmiersprache, die ist 2001 entstanden von zwei Programmierern aus Dänemark, und die haben sich überlegt, wie wäre das, wenn der Code, den ich schreibe, so geschrieben ist wie ein Shakespeare-Stück. Wie würde das funktionieren? In dem Fall gibt es zwei Variablen. Es gibt zwei Variablen, die heißen Juliet und Hamlet. Und in dem Programm ist es wichtig, dass es immer zwei Akteure gibt. In dem Fall, und die reden miteinander. Also Juliet sagt, am I better than you? Und dann Hamlet antwortet. Das heißt, sie spricht ihn an und sagt, das musst du jetzt machen, weil ich rede mit dir. Also es ist eher so eine Dialogform. Und diese zwei Variablen haben Werte gespeichert. Am I better than you? In dem Fall fragt, ist der Wert von der Julia, zum Beispiel 3, höher als der von Hamlet, der ist 1. Und wenn, dann gehen wir weiter in die Szene Nummer 3. Also, und da ist es auch so drum gegangen, man benennt nicht Nummern, sondern positive Eigenschaften sind positive Zahlen und negative Eigenschaften negative Zahlen, also Dinge, mit denen Menschen positive und negative Sachen assoziieren, sozusagen. Und Speak Your Mind ist das, was sonst bei Programmiersprachen Printline wäre, also ich möchte etwas ausgeben, ich möchte das Ergebnis sehen. In dem Fall ist es Speak Your Mind. Jo, es gibt ganz viele verschiedene solche esoterischen Programmiersprachen. Eine, die zum Beispiel nur mit Whitespaces funktioniert, also nur mit Leerzeichen und Tabulatoren, dann sieht man zum Schluss einfach gar nichts davon. Also es ist wieder so ein bisschen das Gegenteil von Programmiersprachen machen den Code vom Computer besser lesbar. Und genau, da gibt es auch den jährlichen Code Obfuscating Contest, wo versucht wird, Code so zu schreiben, dass er möglichst unverständlich ist. Also nur Ärger ist das. So, und jetzt habe ich da nur ein Video. Genau, diese erste Zeile, die da steht, int x ist gleich 10, kommt typisch vor in einem Programmcode. Das heißt in dem Fall, ich habe eine Variable x und ich sage, die ist 10 wert. In dem Fall ist es aber so, es ist nicht nur der Code wird nicht nur geschrieben, das heißt, ich sage jetzt int ist gleich 10, sondern im selben Moment wird es ausgeführt. Das heißt, einerseits ist es eine Aufforderung und gleichzeitig in dem Moment, wo ich es schreibe, also in dem Moment, wo ich es ausführe, wird x auch 10. Das ist so eine Doppelfunktion von Code, was man jetzt mit einem Gedicht oder mit einem Text nicht machen kann. Man kann den nicht ausführen. Also in dem Fall ist es, ich schreibe das, dann drücke ich auf Enter zum Beispiel und dann hast du es im Speicher vom Computer, ah ja, x ist 10. Und das hat mich erinnert an ein Video von John Smith. Sie könnt jetzt sagen, möchte.
Right, let's have the man in the white boiler suit coming in from the right. Stop at the lamppost and fold your arms. Now, look around you. Walk back to the left again. And look left and right as you cross the road. Now, I want the man reading exchange and mark to come in from the right. Now a man comes by and bites his nails, two pigeons fly past from right to left, and two boys run past from left to right. The woman at the window looks this way and then goes on talking. In a second, I want four boys to come from the left, and I want one of them to look this way and flap his arms up and down. I'd like the boys to remain in more or less the same position while everything else moves to the left and goes away a bit at the same time. Good. Lift up your arm. Now bring it down.
Okay, also ein kleiner Exkurs zu gleichzeitig ausgeführt in dem Moment, wo es passiert. Ein bisschen anders interpretiert und wenn man sich das ja genauer überlegen, dann merkt man, dass verkehrt herum ist, aber dann Exkurs in die Richtung. So. Jetzt bin ich schon in der Präsentation. Ha. Gut, das heißt, wir haben uns kurz, es ist kurz um die Ausführbarkeit von Code gegangen und jetzt geht es noch um die seltsamen Schleifen. Also das, was wir da sehen, ist ein Bild von MC Escher. Und was man mit Programmieren ganz gut machen kann, ist, dass man sie, also was kann man jetzt sozusagen mit Programmieren Kreatives besser machen als mit normaler Sprache, mit Kommunikation. Und das Erste ist einmal, seit es Programmieren gibt, ist dieses Verständnis von Dingen in der Sprache immer weiter zu zerlegen in kleinere und kleinere Teile viel wichtiger geworden. Also beim Computer könnte man sagen, man kann es bis auf die Nullen und Einsen zerlegen. Man kann auch die Sprache immer weiter auf kleinere Teile zerlegen. Also und auch im Hacker-Kodex von 1984 steht, um etwas zu verstehen, nehmen wir es auseinander. Also man versucht es auseinander zu zerlegen, zu verstehen und dann wieder neu zusammenzusetzen. Das heißt, Programmieren ist eigentlich viel Folgendes. Computer Science, also Computerwissenschaft, ist keine Wissenschaft und hat eigentlich auch wenig mit Computern zu tun. Das kommt von der MIT Press aus den 90er Jahren. Und das verweist darauf, dass Computer Science eigentlich eher als Philosophie bezeichnet werden könnte. Und es hat wenig mit Computern zu tun, dadurch, weil es mehr darum geht, wie man Denken strukturiert und wie man anders denken könnte. Also einerseits, wie kann man Wissen organisieren zum Beispiel, und auch, wie kann man abstrakte Konzepte besser verstehen. Zum Beispiel in objektorientierten Programmiersprachen gibt es abstrakte Klassen, also abstrakte Objekte, wo ich zum Beispiel sage, ich habe ein abstraktes Auto und dieses abstrakte Auto, aus dem mache ich jetzt einen blauen Nissan zum Beispiel. Und dieses abstrakte Auto, das gibt es ja eigentlich nicht. Also das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so, wie ich stelle einen Hund vor. Und jeder stellt sich einen anderen Hund vor. Aber man, in diesen abstrakten Klassen denkt man halt einmal zuerst damit, ich habe ein abstraktes Objekt und dann mache ich erst was Konkretes draus. Und dadurch kommen wir dann auch gleich zu abstrakten Konzepten, die man sich schwer vorstellen kann. Zum Beispiel die Unendlichkeit. Das funktioniert, lernt man aber, wenn man Programmieren lernt auf der Uni gleich einmal am Anfang, dass Unendlichkeit ziemlich schnell und sehr unvorhergesehen passieren könnte. Nämlich mit, wenn man bei einer Schleife keine richtige Abbruchbedingung gesetzt hat. Wenn ich zum Beispiel schreibe, ich möchte gern das so lange wiederholen, bis sich das und das ändert. Wenn sich das aber nie ändert, dann wiederholt er sich unendlich weit. So, wenn man in einem Computerprogramm drinnen ist, dann ist man in einer Simulation sozusagen drinnen. Und wir befinden uns ja auch in einer Simulation, wenn wir uns so aussehen aus unseren Augen. Und wir können uns nicht vorstellen, was war, wenn diese Unendlichkeit passieren würde. Aber da passiert es, weil das Programm stürzt da. Der Computer hängt sich auf und du kannst nichts mehr machen. Das heißt, man lernt relativ schnell, dass man diese Abbruchbedingungen richtig setzt.
Sonst das ist die schlechte Unendlichkeit nach Hegel. Jetzt kommen gerade ganz komische Codebruchstücke aus meinem Studium. Entschuldigung, bitte nicht stören.
Sehr gut, weitermachen.
Nein, ich schreibe mir so eine Sache später. Genau. Aber wenn wir gesagt haben, die Ewigkeit, so schnell haben wir die Ewigkeit da. Das ist eine schlechte Ewigkeit.
Genau, also Ewigkeiten, Rekursionen. Also Rekursionen sind Funktionen, die sich selbst aufrufen, die sich selber repräsentieren. Dann stürzt man irgendwann in die Paradoxien ab. So zum Beispiel, ich sage, ich lüge. Und wie kann man das dann präsentieren im Code? Was passiert damit, wenn ich das mache? Also wie kann ich sozusagen Logik aufbauen im Code? Genau, und jetzt kommen wir wieder zu dem. Also wie kann man eigentlich Computer Science oder also Informatik dazu verwenden, um mehr in die Philosophie zu gehen? Und jetzt komme ich gleich noch auf so eine kleine Frage am Rand. Was ist eigentlich das Bewusstsein? Und das ist jetzt nicht umsonst in dieser Präsentation herinnen, sondern im Moment wird sehr viel an künstlichen Intelligenzen gearbeitet. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum passiert diese Frage nach dem, wie denken wir und wie entsteht Bewusstsein dadurch, dass wir jetzt auf einmal Programme haben, also dass wir Computer haben und das mit denen machen können. Also wie kann uns Code helfen, das herauszufinden, und kann man das überhaupt? Da beziehe ich mich jetzt auf einen Harvard-Professor namens Joscha Bach. Der spricht da immer wieder beim Chaos Communication Kongress, das ist einmal im Jahr in Deutschland, die größte europäische Hacker-Zusammenkunft. Und er hat Informatik und Philosophie studiert und hat sich überlegt, warum funktioniert Computerwissenschaft am besten, wenn man sich solche Fragen stellen möchte. Und er meint dazu, man konnte das auch mit der Philosophie machen, die hat vielleicht das Werkzeug nicht, also ein Philosoph mit einem Werkzeug hat vielleicht auch einen anderen Job, als Philosoph zu sein. Neurowissenschaften vielleicht. Konnte man irgendwie mit Neurowissenschaften herausfinden, wie das Hirn und das Bewusstsein funktioniert. Nur Neurowissenschaften beschäftigen sich viel mit einem konkreten Hirn von einer konkreten Person, also mit der Implementation von einem Hirn. Und Psychologie ist auch wäre für ihn auch eine Möglichkeit, wo es halt viel mehr ums Verhalten geht, als um diese mentale Repräsentation. Und er sagt, Computerwissenschaft eignet sich jetzt deswegen, solche Fragen zu stellen, weil es möglich ist, Dinge zu simulieren. Also weil man so ein Bewusstsein versuchen kann zu simulieren. Man kann auch sehr gut scheitern dabei, aber dann wissen wir wieder einmal eins mehr, was wir nicht sind. Also dazu ist Simulation ganz gut. Also Computerwissenschaft als konstruierte Mathematik oder konstruierte Logik, so ein bisschen so als Sandbox. So, und dadurch kommen wir zu einem sehr, sehr frühen Programmierer, der wahrscheinlich noch gar nicht gewusst hat, dass er Programmierer ist. Zumindest hat er noch nichts in Computern schreiben können. Also Wittgenstein hat 1920 den Traktatus geschrieben, wo und wer sie, genau, also ich habe Wittgenstein dort in Bezug auf das Thema ganz neu kennengelernt, weil es geht ja bei ihm viel um Sprache und um die Welt. Die Sprache, die ist nur eine Repräsentation von der Welt. Und die Logik kann die Grenzen der Sprache zeigen. Und das war jetzt sozusagen das, was er ganz, also ganz früh von ihm gekommen ist, in diesem Buch. Und was versucht er jetzt in diesem Traktatus, sind 75 Seiten, die eins nach dem anderen versuchen, die Welt zu erklären. Also das Erste ist, die Welt ist alles, was der Fall ist. Und da geht es viel um Elementarsätze. Er versucht sozusagen die Sprache so auseinander zu dröseln, dass er sie wieder deterministisch zusammensetzen kann. Also dass es immer auf dieselbe Wahrheit rauskommt. Das heißt, er hat Elementarsätze, Axiome in der Mathematik. Das heißt, Elementarsätze, ein kleiner Satz, den ich nicht mehr weiter kleiner machen kann, der entweder wahr oder falsch ist. Den setze ich in Verbindung mit einem anderen Satz, der wahr oder falsch ist. Und dann versuche ich, wie diese alle zusammenbauen lassen. Also das war ja auch durch ein Gedankengang, der da in dem Buch entstanden ist. Und was da nur dazu gesagt, genau, und dass diese Sprache, die er da verwendet, eigentlich viel mehr eine Programmiersprache sein könnte als eine natürliche Sprache, die wir in der Kommunikation verwenden, weil später hat er ja selber das wieder nicht umgedreht, sondern er hat gesagt, dass wir die Sprache, die wir verwenden, eigentlich gemeinsam die Realität konstruieren. So. Das heißt, die Sprache, die er am Anfang verwendet hat, war eigentlich eher so ein abstrakter Spruch, sowas wie ein Programmierspruch vielleicht. Gut. Dazu komme ich jetzt zu einem weiteren Sprung. Ein Beitrag von Wittgenstein waren auch die Wahrheitstafeln, die auch in der boolschen Logik vorkommen und die ja so die Grundlage für die digitale Elektronik sind. Also true und false, on oder off, Strom fließt oder Strom fließt nicht. Und es gibt zum Beispiel, es gibt die Verbindung and, es gibt die Verbindung or. Es gibt, wenn beides wahr ist, dann ist die Aussage, die daraus folgt, auch wahr. Wenn was wahr oder falsch ist, dann ist es wahr. So, also diese Verbindungen, die dann später verwendet werden haben können. Genau, und das ist auch sozusagen das Erste, was man lernt, wenn man so zum Programmieren anfängt, diese Boolsche-Logik, dieses if oder else. Entweder ich tue das oder ich tue das. Und wenn ich das tue, dann folgt daraus das oder das andere. So. Und spätestens in den 90er Jahren ist das sehr populär geworden, durch unter anderem den Film Matrix. So, okay, Computer sagen entweder ja oder nein, Computer sagen 0 oder 1. Wir können das, was von einem Computer zurückkommt, ist immer entweder true oder false. Und das ist so ein bisschen dieses Bewusstsein, das ich da so mitgeprägt habe. Also das sage ich jetzt, weil das so das erste war, was ich so mitgekriegt habe. Durch also dieses Nullen und Einsen denken die Computer, die sind anders wie wir die sagen, entweder ja oder nein. Und das könnte man aber inzwischen meinen, dass es sich verändert hat, aber das ist jetzt reine Spekulation. Jetzt, also um nochmal zur künstlichen Intelligenz kurz zu kommen, wenn man versucht, Intelligenz oder halt sagen wir so, wenn man versucht, dass ein Computer informierte Entscheidungen trifft, dann trainiert man den. Also man versucht, man zeigt dem Muster, so haben die Menschen das gemacht und so machst du das jetzt bitte. Und dadurch versucht man dem Computer beizubringen, dass er sich eher in die Richtung von einer Entscheidung bewegt oder in die Richtung von einer anderen Entscheidung. Das Ganze sind immer nur Nullen und Einsen, aber es ist schon ein bisschen komplizierter geworden und so ein bisschen, und es sind viel, viel mehr Nullen und Einsen, dass es mehr irgendwie so das repräsentiert dieses, ich denke vielleicht doch drüber nach, es wirkt schon fast so, als würde der Computer drüber nachdenken, was er sich, genau, wie er zu der Entscheidung gekommen ist oder nicht. Dieses Bild links ist aus dem Film Ex Machina. Da geht es darum, das ist jetzt die Science Fiction, dass es nicht mehr Hardware und Software gibt, sondern Wetware, also da, wo alles sozusagen ineinander fließt. Vielleicht sogar die Nullen und Einsen. Genau. Science Fiction deswegen, weil es nicht beides noch nicht gibt, soweit ich weiß. Aber um nochmal zurückzukommen auf das, wie eigentlich Code und das Denken mit Code so die Kultur beeinflussen konnte, habe ich mal versucht anzuschauen, wo ist es jetzt, was glauben wir gerade, dass Computer da können und was sie nicht machen können. können sie jetzt schon irgendwie intuitiv Dinge machen oder nicht und wie sich dieses Bewusstsein vielleicht geändert hat so in den letzten 20 Jahren. Okay, jetzt bin ich mal so inhaltlich schon fast am Schluss. Ich habe jetzt nur drei so ganz unterschiedliche Beispiele über Denken mit Code. Ganz am Anfang steht der Chakar-Webstuhl, der den Herrn Babbage dazu inspiriert hat, den ersten Computer theoretisch zu entwickeln, um die Jahrhundertwende ins 20. Jahrhundert. Also dieser Webstuhl, der Musterweben hat können, was dann dazu geführt hat, dass man Lochkarten verwendet, um einen Computer zu programmieren. Also gibt es wen, der strickt? Ja? Ja. Und ich finde Stricken voll super, weil es sich so gut mit dem Programmieren verbindet bei mir.
Also auch von der Komplexität der Muster?
Nein, das nicht, aber eher so vom Gedankengang her. Man macht okay. Eins nach dem anderen und wenn das auf das folgt, dann ja. Also so finde ich die Verbindung eben zum Webstuhl ganz spannend, da die ja ganz am Anfang eigentlich den Computer inspiriert hat. So, dann haben wir die DNA und Erwin Schrödinger hat 1943 einmal einen Vortrag, also da hat er den Nobelpreis schon gewonnen. Also genau, man kennt ihn eh aus der Physik und hat da einen Vortrag gehalten zum Thema What is Life und ist da eher so in die Biologie abgedriftet und hat dort vermutet, dass irgendwie am Ende das, was uns zusammensetzt, nicht die Proteine sind, das war zu der Zeit eher die Auffassung, sondern dass da irgendeine Art von Code dahinter steht. Die Art von Code, auf die ist ja nicht draufgekommen, aber die Vermutung war eben die er gehabt hat. Und das war nur so, also auch so ein Gedanke in die Richtung, in die 40er Jahre. Und inzwischen ist es so, dass eben die DNA aus diesen vier Genomen besteht. Und die kann man, also dieser Gen, der menschliche Gencode, eben sich aus diesen zusammensetzt. Also die Funktion ist anders. Aber in der die Bioinformatik hilft ganz viel dabei, diesen Code zu entschlüsseln. So, und jetzt kommen wir noch zum ganz anderen Beitrag. Wir gehen eher in die Performancekunst, in den Tanz. Dieses Video ist 2015 aufgenommen worden von einer Gruppe, die heißt Choreographic Coding Lab. Und da arbeiten Programmiererinnen und Tänzerinnen, Choreografen zusammen, um gemeinsam neue Choreografien zu entwickeln. So ein System mit Sensoren, die die Bewegung der Tänzer erkennt und die dann bestimmte Bewegungsmuster generieren für die Tänzer, dass die sie nach dem richten können. Aber das verändert sich eben auch ständig danach, was die Tänzer gerade tun. Also dieses System gibt immer neue Ideen vor, die Tänzer können die annehmen oder nicht und so Choreografien entwickeln. Was auch spannend war bei der Gruppe, also ich war bei dem Festival dabei, wo die das entwickelt haben und die haben es sehr spannend gefunden, dass Choreografen und Programmierer oft ähnliche Gedankenvorgänge haben oder das versuchen können, dass sie ziemlich schnell eine Sprache gefunden haben, mit der sie kommunizieren können. übrigens von Motion Bank. Und die sind gerade damit beschäftigt, dass sie nach und nach Tanzbewegungen speichern digital. Zum Beispiel für die chinesische Staatsoper, glaube ich, das war vor 2 Jahren, waren sie in China und haben die Bewegungen von traditionellen Tänzen 1:1 also abgenommen mit Sensoren und gespeichert, damit sie für die nachwiederhalten sind. Aber auch zu sagen, das ist genau die eine Körperbewegung aus dem und dem Tanz, aus der und der Zeit, das habe ich mir dann auch überlegt, das könnte doch dazu führen, dass man irgendwann keine Körperbewegungen mehr machen kann, weil irgendwer da ein Urheberrecht drauf hat. Das wäre dann doch ein bisschen absurd.
Naja.
So. So, und jetzt wäre ja schon am Ende von der Präsentation. Was ich nur sagen möchte, ist, dass eben das ganz viele verschiedene Anwendungen vom Denken mit Code gibt, dass wir umgeben sind von dem Ganzen und dass ich es wichtig finde, dass es viele verschiedene Leute gibt, die diese Anforderungen sozusagen, die sie dass es viele Menschen gibt, die diese die einerseits Ideen haben und die mit Code umsetzen können, aber um auch verschiedene Bedürfnisse abzudecken, soll es verschiedene Menschen geben, die diesen Code schreiben. Genau, also wir brauchen unterschiedliche Menschen, die Code schreiben, um unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen abzudecken. Also, weil ich habe eben gemerkt, in diesen 4 verschiedenen Bereichen, wo ich Programmieren gelernt habe, es gibt viele, die programmieren dann für Firmen zum Beispiel und schreiben ganz viel Code für soziale Plattformen oder wie uns Werbung gezeigt wird. Und andere wiederum schreiben, automatisieren Dinge. Und ich finde es halt spannend, dass da halt jeder einen anderen Code schreibt oder jeder, der einen Code schreibt, eine andere Art von Code hat, wie diese Probleme da möglichst vielfältig gelöst werden können. So. Das war jetzt.
Ich habe mir jetzt da haufenweise Sachen aufgeschrieben. Und wenn Sie keine Fragen stellen, dann werden Sie es bereuen, weil ich habe da schon Dekonstruktion aufgeschrieben und lauter so geisteswissenschaftlichen Scheiß. Nein, das war jetzt flapsig gesagt, aber das Gegenteil ist der Fall. Das war jetzt wirklich sehr inspirierend. Aber Sie haben den Vorrang. Muss ich es nur mal sagen, die Konstruktion? Na? Das ist aber total furchtbar. Nein.
Mich würde interessieren, wie bist du darauf gekommen? Also auf so ein Studium, beziehungsweise du hast ein bisschen das anklingen lassen, aber macht Matura und dann plötzlich ist es soweit oder weiß ich nicht, wie.
Man macht Matura auf einer Kunstschule und denkt sich dann, ich hab nie programmieren gelernt und würde das gern machen als nächstes. Das war zumindest mein Ansatz, dass ich dann dass ich mit Informatik und Kunst auf der Kunstuni angefangen habe. Und inzwischen denke ich seit 7 Jahren mit Code und das verursacht übrigens ganz, ganz komische Träume. Wenn man auf einmal versucht, irgendwie normale tägliche Situationen damit zu lösen, also mit einem Code zu schreiben. Im Hirn, ja. Aber ich versuche eben viel mit dem zu denken und habe dann überlegt, wie kommt man das zusammen? Wie kommt da was Gutes dabei rauskommen? Ja.
Man hört ja oft, dass Systeme so programmiert werden, dass sie selbst lernen. Was heißt das genau? Also wie programmiert man was dann weiterlernt quasi?
Gut, ich habe mich mit künstlicher Intelligenz auf der Basis von ein paar Vorlesungen auf der Uni auseinandergesetzt. Also falls da jemanden gibt, der sich da besser auskennt, bitte gerne. Was ich weiß, wie weit es im Moment ist, ist, dass Computer informierte Entscheidungen treffen können. Das heißt, auf der Basis von Dingen, die sie vorher gelernt haben, abschätzen können. Abschätzen jetzt nicht intuitiv, also im menschlichen Sinne, sondern mehr so von Millionen von Fallbeispielen sagen, ob das oder das gescheiter war. Und das ist eben auf einer Ebene, die ist schon so in einer so hohen Auflösung, dass man das so wirkt, als wäre es selbst gedacht, aber dass das passiert, ich selber bin skeptisch, ob das passieren kann. Ja. Zu dem Tipp, genau. Ich weiß nicht, was glauben Sie, können Maschinen irgendwann selber Entscheidungen treffen, intuitiv? Selber mit Vorschlägen kommen? Ja?
Die Ewigkeit.
Hallo. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin selber in der Computerindustrie, sonst wäre ich ja nicht da. Aber da muss man sich jetzt nur anschauen, selbstfahrende Autos zum Beispiel. Da ist es ganz im Speziellen so, dass die Computer angelernt werden und darauf geeicht werden, selber Entscheidungen zu treffen für Situationen, die es vorher noch nicht gab. Und oder auch andere Anwendungsbeispiele, also sei es jetzt, nehmen wir her, was auch schon teilweise in den künstlerischen Aspekt reingeht, 3D-Druck. Dort können mittlerweile auch Computeralgorithmen ganz neue Formen bringen, die wir als Menschen überhaupt nicht mehr verstehen. Aber wir vertrauen dem Computer einfach, dass er das Richtige gemacht hat. Aufgrund der Daten, die er vorher gelernt hat.
Ja, aber das mit Datenlernen, um das zu ergänzen, ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, ob die Unterscheidung überhaupt zutreffend ist, so quasi eine spontane, intuitive Entscheidung des Menschen, so der selbstherrliche Mensch. Aber jede Intuition beruht ja genauso wie ein Computer quasi jetzt lernt, auf unheimlich vielen Fällen, die dem Computer da mitgeteilt wurden. Oder der so, wenn, dann. War das die Boolsche Logik, wenn, if, else?
Ja, genau.
Also so, das ist ja das menschliche Lernen genauso. Also wird schon noch Unterschiede geben. Da braucht man dann wieder eher die Metaphysiker vielleicht, aber bei der Metaphysik, glaube ich, werden die Computer uns noch nicht einholen.
Jo, was ich weiß, ist, Computer können nur von dem lernen, was man einer vorher, oder sie können nur eine neue Aussage zu dem treffen, was man einer vorher gesagt hat. Also ich muss einer vorher alle Informationen geben, möglichst komplex, und dann können sie eine Entscheidung treffen. Bei Menschen ist es eher anders. Sie lernen zuerst, also alle möglich, sozusagen, sie lernen dadurch, dass sie was sagen und dann, also die sozusagen die Reihenfolge ist umgekehrt. So, man sagt was, man hat alle Informationen dazu.
Ich denke, das größte Thema bei Computerprogrammen und auch künstlicher Intelligenz zum Beispiel ist, dass die Algorithmen sehr spezialisiert sind. Also vielleicht hat man jetzt einen tollen Algorithmus, der beim Tanzen helfen kann, wie wir heute gesehen haben, was auch wirklich sehr schön aussah. Aber der wird kein Kochrezept zusammenbekommen. Und das ist was, wo wir Menschen zum Glück heute noch einem Computer sehr überlegen sind. Mal schauen, wie es in 10, 20 Jahren aussieht.
Ich wollte nur ein Beispiel für also eben Computer, so quasi künstliche Intelligenz und Gedichte, ein Kollege, ein Poetry Slam Kollege Fabian Navarro, Empfehlung, dem kann man auf Instagram folgen, ich glaube auch auf Facebook, der hat ein Programm zusammengestellt, das von sich aus Gedichte schreibt. Und die sind an und für sich schon relativ verblasen, also hört so richtig. Aber wenn man die liest, dann hat man das Gefühl, na, das ist jetzt aber zeitgenössische Lyrik. Also die funktionieren grammatikalisch schon, sind ein bisschen absurd, aber als Gedichte sind die erschreckend gut. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er versucht hat, damit schon Literaturpreise einzureichen, aber ich hätte auf den gewettet. Es ist immer ganz lustig, der hat, glaube ich, so ein tägliches Gedicht, das künstlich erstellt wird. Und da ist er schon sehr weit. Wie arg. Wir haben die Digitalisierung auch noch als Schriftsteller.
Dazu, diese also generierten Gedichte vom Computer, die gibt es, sind das erste Mal in die 50er Jahre gemacht worden. Nämlich weil das was ist, genau, kennen Sie den Turing-Test? Mhm. Genau, also weil man nicht unterscheiden kann, ob das, was man sieht, also was einem präsentiert wird, von einer Maschine oder von einem Menschen. Und in die 50er Jahre ist zum ersten Mal so ein Automat, das sind so Liebesbriefe geschrieben worden und verteilt worden auf einer Universität in England. Und die Leute, die gesehen haben, haben nicht unterscheiden können, ob das jetzt, also haben nicht gecheckt, dass das von einem Computer ist. Also es war jetzt auf Zetteln auf der Uni verteilt. Und es war sozusagen das erste Mal, dass bewiesen worden ist, dass das nicht, also dass man so einen Turing-Test eigentlich schaffen konnte mit Poesie, die automatisch geschrieben.
Wahrscheinlich ist ja nur ein Zufall, dass da hat es doch diesen Anruf gegeben, also einen KI-Anruf beim Friseurtermin auszumachen und der erschreckend gut funktioniert hat. Mhm. Aber wenn die Versuchsanordnung gewesen war, ruf jetzt jemanden an und versuch den über Telefon dazu überreden, dass eine Liebesbeziehung eingeht, wird es wahrscheinlich auch funktionieren.
Ja, kannst du den Film Hör anschauen?
Ja, der ist super. Ja, große Empfehlung. Ich habe übrigens dann auch, das war Zufall, also eine andere so Leseempfehlung, auch aus den 50ern, Primo Levi, der Freund des Menschen. Die erste Geschichte ist ein Tramolet. Ich habe nämlich an das denken müssen, dass diese Algorithmen, der Code, Befehle, beim Video ist mir so aufgefallen, das ist eigentlich der Regisseur, der immer sagt, jetzt mach das und jetzt mach das. Also die Analogie passt, glaube ich, auch gut. Und der Levi hat ein Dramolett geschrieben, das heißt der Reimwerker, so ein Dialog. Es gibt jetzt eine Maschine, die kann Prosa schreiben. Und natürlich ist dann der Schlussgag, dass diesen Text jetzt auch schon der Reimwerker geschrieben hat. Und er sagt, so wir finden sie, so richtig super ist es noch nicht, aber es für sie wird es ja schon wohl reichen. Er hat dann auch nur eine ganz super Geschichte, also riesige Empfehlung. Ich sage das jetzt noch und Sie überlegen die nächste Frage. Der Freund des Menschen, die titelgebende Geschichte, da finden Biologen raus, dass der Bandwurm so bestimmte Anordnungen bei seinen Epithel-Dingsbums-Zellen hat. Und der entschlüsselt die dann. Ich liebe diese Geschichte. Der entschlüsselt die dann und dann kommt er drauf, das ist ein Sprachsystem und der Bandwurm versucht mit seinem Wirten zu sprechen. Und das sind lauter Gebete. Lieber Mensch, iss nicht so viel Knoblauch, dass du uns in dir sein lässt und so weiter. Es ist unheimlich base und gleichzeitig ganz lustig.
Ich bin computermäßig nicht so drauf, sage ich gleich. Frage ist jetzt, was ich immer so höre, es gibt verschiedene Menschen, die programmieren. Und es ist so, dass ja, sage ich immer, das Ziel wahrscheinlich ein anderes ist, denke ich mir. Also ich denke jetzt, Linz AG muss anders programmieren, Fahrzeiten, als wie ein Krankenhaus. Und da gibt es ja fachspezifische Personen, die das, so wie du jetzt auch das studiert hast, und programmieren. Sind da auch diese Codes dabei oder wie funktioniert das? Weil es muss ja was rauskommen, mit dem man umgehen kann, was man wieder lesen kann. Also es muss ja im Grunde umgesetzt werden wie Vokabeln oder so. So stelle ich mir das jetzt ganz naiv vor.
Ja, ich würde es auf zwei Ebenen sehe ich das. Einerseits die Art und Weise, wie man jetzt Programme schreibt, ist ganz gleich. Das ist komplett egal, ob das wer bei der Linz AG macht oder auf der Kunstuni oder in einem Krankenhaus. Also wie man mit dem Computer, diese Programmiersprachen, die variieren zwar im Sinn von, es gibt verschiedene Regeln, nach denen ich programmieren kann, aber im Grunde teilt man dem Computer immer mit, wie er eben dann möglichst schnell Abläufe machen kann. Und das ist dann so wirklich, als würde man, die Programmierer bei der Linz AG reden, Deutsch oder Englisch, und die im Krankenhaus auch, die fürs Krankenhaus Code schreiben. Genauso verwenden sie halt Programmiersprachen, die dann diesen Code umsetzen. Auf einer anderen Ebene ist es aber dann wichtig, und das ist eher so, vielleicht man kann sich das ja vorstellen wie Grafikdesignerinnen, die dann, für die es wichtig ist, wenn sie jetzt eine Webseite für ein Krankenhaus machen, dass sie wissen, wie sie das Krankenhaus repräsentieren oder welche speziellen Begriffe gibt es da, die man berücksichtigen muss. Also, dass man dieses Vokabular hat. Aber das ist eher unwichtig, wenn man mit dem Computer kommuniziert. Also die Programmiersprachen sind überall gleich. So. Also die jetzt im Grunde genommen. Dass ein Computer bei der Linz AG hat keine. Genau, weil ein Computer bei der Linz AG hat keine Ahnung, was ein Bus ist. Und im Krankenhaus genauso wenig.
Das heißt, Code schreiben ist das Arbeiten mit reinen Begriffen. Also ganz abstrakte Begriffe, so wie das Auto.
Das Auto, das.
Das noch kein nicht, Nissan ist, das.
Das ich noch gar nicht vorstellen kann. Das aber schon mal da sein muss, damit es später dann einmal Nissan sein kann. das ungefähr so groß sein muss, damit es Platz hat im Speicher, wie in einer Garage. Aber man weiß ja noch nicht, wie groß das Auto sein wird.
Wie viele gängige Programmiersprachen gibt es jetzt? Gibt es da Dialekte und Jargons?
Dialekte wären spannend. Es gibt, vielleicht kann ich es auch herzeigen, also es gibt gängige Programmiersprachen. Mir fallen jetzt, wenn ich es aufzählen würde, würde es eine Zeit dauern. Es gibt für verschiedene Anwendungen im Internet verschiedene Programmiersprachen. Zum Beispiel, ich habe die Bioinformatik verwendet, da gibt es eigene Programmiersprache, die heißt R. Das ist mehr so eine wissenschaftliche Programmiersprache, um lange Datensätze zu bearbeiten. Dann gibt es HTML, mit dem sind Webseiten gebaut. Dann gibt es Java oder C++, das sind, um Software zu entwickeln, die auf zum Beispiel in größerem Stil funktionieren sollte. Dann gibt es mehr so Programmiersprachen, die für visuellen Output sind, die man so die Künstler und Künstlerinnen verwenden.
Ich habe nur Turbo Pascal lernen sollen, ich habe es eh nicht gelernt, ich war zu dumm dafür. Ich habe das sehr schwer gefunden, dass ich was unheimlich Kompliziertes lernen muss, um einen Würfelgenerator zu machen. Aber das war früher, vielleicht bin ich jetzt klüger, vielleicht verstand ich es jetzt. So.
Da habe ich das. Genau, also das ist ein Code-Editor, mit dem kann man Code schreiben. Schreibe zu mir, das ist jetzt nicht klar, das ist aber wurscht im Moment. Und da gibt es dann auch irgendwo Syntax. Na, es funktioniert so nicht, ich kann doch nicht hinschauen so weit. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, man kann, das ist eben ein Editor, das schaut aus wie ein Texteditor und wenn man mit dem was speichert, dann kann man sagen, welche Programmiersprache war das jetzt und da ist eben dann so eine Liste drinnen, von was das alles sein kann. Und das sind, glaube ich, 200 verschiedene Dinge. Also 200 verschiedene Programmiersprachen für unterschiedliche Zwecke, die man dann unterschiedlich ausführen kann, je nachdem, was man damit machen möchte.
Ich hätte eine Frage oder einen Kommentar, der kurz zu den verschiedenen Programmiersprachen passt. Ich habe nicht viel programmiert, aber das bisschen, was ich programmiert habe, ist mir einfach aufgefallen, dass in der Programmiersprache selber Begriffe hinterlegt sind, die man sehr in Frage stellen kann. Ja, wenn man jetzt an diese BIOS-Begriffe von Master und Slave denkt, ja, die man sieht, wenn man einen älteren Computer startet oder wenn man einen Java-Text schreibt. Und da geht es um Klassen, ja.
Um Klassenhierarchien.
Klassenhierarchien, ja. Und mich würde interessieren, ob du irgendwelche Ansätze kennst, sich mit diesen Sprachstrukturen zu beschäftigen, ja. Und wo man vielleicht versucht, diese Sprachstrukturen in ein bisschen zu lösen aus sehr fragwürdigen Kontexten, ja. Da würde ich gerne von dir was dazu hören.
Ja, da ist mir gleich ein super Beispiel eingefallen, nämlich es gibt immer Eltern- und Kindprozesse. Also Elternprozesse generieren Kindprozesse und wenn sie es nicht mehr brauchen, dann müssen sie es killen. Und dann generieren sie neue Kindprozesse. Und das steht dann halt genauso drin, Parent kill child, und das heißt im Grunde nur, wir haben wieder einen eigenen Speicherplatz frei gemacht. So.
Ich habe zuerst nämlich beim Wittgenstein, da habe ich dann gekramt, wie viel von Wittgenstein noch war und seinen Sprachspielen. Und Ziel ist ja, soweit ich mich erinnern kann, eben so eine von jedweder Metaphysik gereinigte Sprache, also so eine ganz eine reine, funktionale Sprache. Und jetzt muss ich sagen, dass beim Code das aber auch wieder nicht. Also wenn da die Kinder da ermordet werden, ist auch, na, wenn was metaphorisch ist, dann das. Also es funktioniert ja gar nicht. Eine Sprache, die gar nicht metaphorisch ist, kann ja gar nicht. Sie muss ja abbildend sein auf jeden Fall oder symbolisch.
Das hilft uns auf jeden Fall. In dem Fall. Ich tue mal halt immer schwach, Kindprozesse zu beenden, wenn ihr Programm schreibt. Das ist so
arg. Ich hoffe das nie. Kind killen das. Ja. aber so, Entschuldigung, aber also 0-1, wenn es wirklich so ganz, ganz, ganz abstrakt gedacht wird, da ist man dann dabei, dass es wirklich nicht mehr symbolisch ist, oder dieser Code.
Ja, 0 und 1 sind nur genauso symbolisch, weil sie eben
das Binärsystem
repräsentieren. Das heißt, wir haben Zahlen von 0 bis 1 und dann fangen wir auch mit den, also
wird also so viel, wie man halt von 0 bis 10 zählen. Es ist halt eher so der Energiefluss, der da ist oder unterbrochen ist. So. Also on oder off ist vielleicht nur das, was am wenigsten Repräsentation sein könnte.
Aber es sind auch lauter Repräsentanzen. Ich glaube, wir kommen dem nicht aus. Also reines Funktionieren. Ja. Bitte.
Aber ich hätte
kurz. Du machst das so gut, dass ich das sehe.
Ich habe ja, es sind 17 verschiedene so Code-Gedichte im Umlauf und eins ist in CSS geschrieben. Das ist so die mit CSS, wir werden Webseiten gestylt. Also da geht es nicht ums Programmieren von der Website, sondern wie die Website ausschaut, ob das die Farbe so ist, ob der Text so breit ist oder nicht. Und das wird immer als Klasse definiert. Und das ist, da ist ein super Gedicht drinnen, wo es darum geht, dass sie die Mittelklasse Sorgen macht um die Unterklasse und dass sie da eine größere Boundary brauchen zwischen sozusagen, also um irgendwie sie besser zu schützen, solche Dinge. Also da gibt es ein super Gedicht, das ist da irgendwo unterwegs. Übrigens sind alle Gedichte, die da liegen, auch nochmal hinten am Tisch und auch die vier Bücher, die ich erwähnt habe, oder die vier Bücher, die in der Präsentation vorkommen.
Es ist halt klar.
Welches ist es denn? Oder wollen Sie? Ich kann es versuchen vorzulesen.
Also ich habe keine Idee, wie man sowas präsentiert.
Das wäre dann interessant. Gut, also wir haben einen 18-Zeiler in der Programmiersprache Java namens Daily Grind. Import java.util.date public class daily grind brackets open. Public static final void main string args, brackets open. Boolean, it's time to go home, equals false. Boolean, away the hours, equals true. While, away the hours, brackets. Date now, equals new date. It's time to go home, equals now get hours, bigger than 17. And now get minutes, bigger than 30. If it's finally time to go home, break. Otherwise, try to sleep.
Ich sehe gerade das Stanford Code Poetry Slam. Also das gibt's.
Den Stanford Code Poetry Slam hat es 2012 zum ersten Mal gegeben. Und hat dann die ersten, die das nachgemacht haben, waren die Wiener. Also in Wien gibt es seit 2015 auch einen Code Poetry Slam. Und die versuchen eben, also verschieden, leider aus einerseits Literatur, andererseits aus Computer Science.
Die performen das auch.
Genau.
Ja, sonst war es kein Poetry Slam.
Sie sind aber, gerade wenn es die Programmiererinnen sind, dann machen sie es auch manchmal einfach, weil sie so einen Sprachsynthesizer verwenden zum Vorlesen.
Also so quasi Stephen Hawking liest die. Na okay. Da war. Bitte.
Also danke nochmal für den Vortrag. Ich habe den Teil mit Code als einen Rahmen verstanden mit fixen Regeln, die man brechen kann, wenn man will, künstlerisch brechen kann. Und den Teil mit Poetry verstehe ich eher freier, also wo der Ausgangspunkt die Freiheit ist, etwas zu schaffen und wo nicht etwas vorgegeben ist. Und mich würde interessieren, auch im Sinne von Autonomie im Denken, im Coding, in der Zukunft, ob Freiheit ein Teil davon ist oder programmiert werden kann. Und wenn das programmiert werden kann, ob das noch Freiheit ist.
Also ob Freiheit programmiert werden kann.
Ja, also wenn wir in die Zukunft denken, dass Menschen und Maschinen zusammenleben, wir leben ja schon zusammen, dass wir austauschen werden, vielleicht auch ohne Sprache und ohne gar nichts. Sie werden uns antizipieren können. Das ist eher eine ethische Frage, ob man das programmieren kann, dass diese Freiheit geschützt ist. Und ja, und wenn das programmierbar ist, ist das dann Freiheit?
Das ist eine sehr, sehr große Frage. Noch umschicken.
Wir sind ja als Mensch auch nicht frei, weil wir sind ja vom genetischen Code programmiert.
Also wir kennen da gar nicht aus.
Wir kennen sie gar nicht zu unserer. Darum ist wahrscheinlich das CRISPR zur Wunsch der Wissenschaft, weil da können wir uns umschreiben. Dann werden wir endlich frei. Haben wir 5 Fies, wenn wir wollen. Nein, ich bin unseriös, Entschuldigung.
Was mir dazu einfällt, ist, also mein Ansatz ist halt zu lernen, zu verstehen, wie die Maschine denkt, um da mitzukommen. Und das ist echt ein bisschen wie Sprachen verstehen. Du hast vorher gesagt, dass du hättest versucht, einen Würfelgenerator zu machen. Und
ja, klägliches Scheitern.
Oh Gott. Ja, ich habe es gelernt, wie ich eine neue Sprache verstehe, die ganze Grammatik lerne. Und auf einmal checkt man auf einmal, ich weiß noch, ich habe den ersten Programmierkurs da gehabt auf der JKU und dann am Anfang hat es überhaupt nicht funktioniert, da habe ich mir nichts darunter vorstellen können, dann habe ich mich dann ein bisschen mehr eingehängt und dann bin ich auf einmal über den Hauptplatz gegangen und habe das Gefühl gehabt, ich verstehe jetzt, wie die Maschinen rund um mich denken. Ich weiß, wie dieser Ticketautomat denkt.
Also wirklich diese Matrix-Geschichte. Du hast dann den Code gesehen und
nein,
die Glitches. Die Tauben
jetzt
sind Glitches.
Jetzt weiß ich, warum man da 50 Cent ausgibt. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum man 2 Euro nicht ausgibt, sondern 4,50 Cent, aber im Grunde, warum man das tut. Und dann hat es halt angefangen, dass ich immer mehr versuche zu verstehen, wie die Maschine denkt, um vielleicht irgendwie da mitzukommen mit diesem. Das ist ein kleiner Versuch, wenn man jetzt sich vorstellt. Nein. Genau, also einerseits versuchen zu verstehen, wie die Maschine denkt, aber mir selber darüber bewusst zu sein, was ich besser kann als die Maschine. Also zum Beispiel kreativ zu denken. Wäre jetzt so mein Ansatz, diese Freiheit zu bewahren. Aber es ist gut, wenn sich jeder die Frage stellt selber. Ja.
Ich habe noch eine Frage, und zwar ich habe das so verstanden, dass die Programmiersprache, und ich spreche jetzt bewusst von Sprache, für mich scheint das jetzt auch so wie eine Sprache, die kann ich lernen. Aber dennoch ist das was, wie wenn ich jemandem was sage und der setzt das dann um für mich. So habe ich das jetzt verstanden. Jetzt meine Frage dazu. Wenn man denn Gedichte schreibt, für mich ist es, ein gutes Gedicht ist oft mit einem starken Gefühl verbunden und gibt das dann auch wieder. Wenn ich Gedicht schreibe mit dieser Sprache, über die du heute hier den Vortrag hältst, glaubst du, dass das so gut umsetzbar ist, wenn ich einem Programm mein Gefühl mitgeben möchte und das dann versucht, so gut wie möglich umzusetzen? Glaubst du, dass das in Zukunft besser funktionieren kann, weil so kann ich mir das nicht wirklich vorstellen, damit Poesie zu schreiben, die, sage ich jetzt mal banal, über das Jahrhundert besteht.
Mhm. Genau, also was auf jeden Fall von Vorteil ist, wenn man Poesie mit Code schreibt, ist, wenn man Programmieren gelernt hat vorher, also wenn man weiß, was ist möglich und was ist nicht möglich, das ist also sozusagen, wenn man in einer Sprache schreibt, die der Empfänger, die Empfängerin dann auch versteht, ist auf jeden Fall gut. Für mich macht es viel Sinn, weil allein nicht wegen dem Beispiel von der Unendlichkeit, über das wir vorher gesprochen haben. Ich kann diese Simulation zerstören, indem ich versuche, Unendlichkeit herzustellen. Das Programm bricht ab. Und sozusagen, ich bin eine Ebene draußen. Und wenn man sozusagen sich zuerst in den Code reindacht hat und auf einmal bricht er ab, weil ich auf einmal Unendlichkeit erstellt habe, dann ist das für mich schon was mich auch dazu verleitet, über andere Dinge nachzudenken. Vor allem, während ich den Computer neu starten muss. Aber, genau, und so ähnlich ist es auch, es ist auch irgendwo ein Gedicht dabei, wo es darum geht, dass jemand die Variable Liebe sucht, aber die ist nicht definiert worden vorher. Und das ist halt eher was man versteht, wenn man den Text halt, also wenn man programmieren kann, dann weiß man, ich kann nur Variablen verwenden, die vorher definiert sind im Speicher. Und wenn das nicht da ist, dann ist das sozusagen wieder eine Ebene heraus. Ich kann das gar nicht finden, weil es nicht vorhanden ist im Computer. Also das sind eher so, wie kann man in diesen Regeln vom Computer denken und die dann aber so ein bisschen gegen sich selbst verwenden. Und dadurch wieder eben eine Ebene rausdenken. So, das wäre so meine Art, also wie zum Code mit.
So wie ein wirklich genialer Fußballspieler die Regeln ganz intuitiv kennen muss, extrem gut, aber um genial zu sein, die Regeln neu definieren muss, also praktisch neu schreiben muss, das Spiel.
Also so außerhalb von den Regeln zu denken, oder?
Eigentlich ja. Auf der Metaebene. Aber ich bin jetzt auch keine gute Fußballerin. Aber nur schlechter als beim Codeschreiben.
Aber zu ja genau, aber ich finde, Metaebene braucht man, also allein ich immer wieder das Beispiel mit den abstrakten Klassen, diese Metaebene hat man irgendwie drinnen, wenn man also ich habe immer, was stelle ich mir vor, das passieren muss und zuerst habe ich das abstrakte Konzept und dann verwirkliche ich es erst. Also so sowas könnte auch helfen, so zu denken.
Ich schaue fordernd. Ich habe nur, ja, mach bitte, ja. Ist besser Sie als ich.
Zu der Frage, wie man mehr Programmierer bekommt. Ja, da ist ja, gibt es eine große Einstiegshürde. Und abgesehen davon, dass man vielleicht manche Wörter nie schreiben möchte, ja, wie wir vorher besprochen haben, höre ich von Möglichkeiten halt aus visuelle Module zusammenzusetzen, um heutzutage so programmieren lernt, ja, dass man eigentlich Bausteine zusammensetzt. Welche Entwicklungen erwartest du da, dass sich das Code leichter schreibbar wird, ohne dass man zu viel Code schreiben muss. Ja? Verstehst du, was ich meine? Dass man programmieren kann, ohne Computerwissenschaftler sein zu müssen.
Das geht auf jeden Fall, weil Coden zu praktisch ist, als dass man es nur die Computerwissenschaftlerinnen überlässt. Also es brauchen viele Leute in andere Bereiche auch schon. Es gibt viele Programme, die es programmieren, einfach, also wo man keine Zeilen schreiben muss. Das heißt aber nicht, dass da keine Master und Slaves mehr drin vorkommen. Aber man muss jetzt selber nicht mehr schreiben. Nein. Aber es gibt verschiedene Programmiersprachen, die auch vor allem für Leute geeignet sind, die jetzt nicht so, was halt Zeile für Zeile, ich merke mir jetzt die Variable und setze dann dort vorne ein und dann muss ich mir das noch merken, was ich da oben irgendwann geschrieben habe. Es gibt andere Möglichkeiten auch. Und da gibt es auch ganz, ganz eine andere Art von Programmiersprachen. Alles, was ich da jetzt präsentiert habe, waren Programmiersprachen, die einen Ablauf haben, ich schreibe eine Zeile, ich schreibe mit Wörtern, weil es eben auch um Literatur gegangen ist bei dem Vortrag. Es gibt aber nur eine andere Sparte von Programmiersprachen, in denen man visuell programmiert. Und da habe ich jetzt leider nur zwei Beispiele. So, das ist eine Art Hello World Patch in der VVVV, die wir ganz am Anfang erwähnt haben. Und da setzt man Bausteine zusammen. In dem Fall ist es auch so eine Art ein Gedicht eigentlich, weil man setzt ein Protokoll auf, damit man Nachrichten woanders hinschicken kann. Und der Empfänger von der Nachricht sitzt aber im selben Programm drinnen. Also man schickt das Hallo nur die ganze Zeit hin und her. Aber der Unterschied ist eben da, ich stelle mir sehr vor, ich fange oben an zum Beispiel. Ich habe ganz einfach gesagt, ich möchte ein Rechteck, das sieht Draht. Dann habe ich ein Rechteck und das hat die Farbe so. Also ich habe eine Position, ich habe eine Farbe, das läuft zusammen in ein Rechteck. Dem Rechteck sage ich Drahti und dann gebe ich es am Fenster, das das Rechteck anzeigt. Also das ist eher so ein visueller Ablauf von dem Ganzen. Und dann dreht sich da ein Rechteck. Und dann kann ich das auch nur ändern, die Farbe ändern, dann tut sich das automatisch gleich weiter.
Das Massage ist absichtlich oder ist das so ein Neil Postman Zitat? The medium is the massage oder message?
Ich kann mir vorstellen, dass sie die besonders gedacht hat, die das geschrieben hat.
Also mit einem von jedweden Coding von total freien Geist, könnte ich doch total viel ausinterpretieren. Ist ein bisschen schlüpfrig, finde ich. Der S-String. Gut. Bin schon wieder unseriös.
Gut. Auf jeden Fall gibt es eben verschiedene Sprachen, wo man nichts schreiben muss, sondern eher klicken kann. Und es macht aber dasselbe. Also es manipuliert immer nur in Nullen und Einsen am Computer.
Was ich extrem interessant gefunden habe, war, also ich habe alles interessant gefunden, aber was ich extrem interessant gefunden habe, war eben der Hinweis auf das Buch des Styles of Coding. Also es gibt Stile, nicht einfach nur Sprachen. Mhm. Da habe ich überhaupt nicht gewusst. Also wo ja dann das Coden auch wirklich ganz nahe ist am Schreiben. War das vorstellbar, dass man dann sagt, ja, was weiß ich, der oder so Hacker, wahrscheinlich habe ich schon zu viele Actionfilme gesehen, wo dann die Experten sagen, ich lese das und das ist genau dem sein Style. Ist das übertrieben oder ist das...
Doch, das gibt's schon. Das gibt's. Also es zum Beispiel, es gibt ein Buch, das heißt Code Poems, und das ist dadurch entstanden, dass sie eine Gruppe von Programmiererinnen darüber unterhalten hat, dass die ganz genau wissen, wenn sie ein Stück Code sehen, wer das geschrieben hat. Und das war dann spannend, weil das ist ein bisschen so wie eben Stil beim Schreiben.
Mhm. Und, nächste dadurch, Frage, super. Ja,
dadurch hat sie dann dieses Buch Code Poems ist dann dadurch published worden, weil da sie, das war 2012, glaube ich, und da haben sie die dann Gedanken darüber gemacht, konnte die jeden gleich mal, genau, konnte die das eben sofort rausfinden. Mhm. Und genau, wenn man selbst programmiert, dann merkt man das schon, also wenn man den Code eben von jemandem kennt.
Weil das, also einer der mir bleibendsten Gedanken von diesem viel so langem Studium ist, dass es, also es gibt eben diese forensische Linguistik, die das ist eben so quasi die Germanistik mit einem Werkzeug. Das hat mir auch gut gefallen. Die Philosophie hat ja kein Werkzeug, das stimmt nämlich leider. Die Germanistik hat eines, also eben statistische Methoden, und es war an und für sich eine unheimlich fade Vorlesung bei einem nicht so super Professor, ich habe leider einen Fünfer gekriegt. Aber der hat ihm auch ganz genau erklärt, er hat für Gerichtsverhandlungen Bekennerschreiben analysiert und dann auch zugeordnet. Und die haben so genau daran gearbeitet, dass der hat auch diesen Franz Fuchs, den Briefbombenprozess, der hat das wirklich beweishaltig nachweisen können anhand ganz feiner, verschiedener, spezifischer Sprachgebrauchsmuster. Und ich habe mir zuerst schon gedacht, das ist ja entsetzlich, dass das Sprechen so entlarvend ist. Und dann ist mir aber erst eingefallen, wie wunderbar das ist. Also es ist damit wissenschaftlich bewiesen, dass jeder Mensch einen ureigenen Stil hat. Und das, also es würde mich ja interessieren, nachdem man das außerfinden kann, also nachdem man den Stil auch dingfest machen kann, ob es nicht gelingen würde, diesen Stil auch durch, also algorithmisch, so einzufangen, dass es zum Beispiel ein Chatbot gibt, der dann an meiner Stadt hier sitzen könnte. Und so den spezifischen Blödsinn, den unseriösen, den ich sage, auch einfach so. Mhm.
Also als erstes fällt mir da jetzt der Nicolas Cage-Analyzer ein. Also wo plötzlich alle Leute in alle Filme, sogar in die ganz alten Filme, das Gesicht vom Schauspieler Nicolas Cage haben. Und dass man das im Nachhinein eben so manipulieren
kann. Der Mindalyzer.
Und genau zu dem Thema mit, also einerseits haben wir gesagt, kann ein Mensch jetzt analysieren, wer den Code geschrieben hat, oder andersrum eben kann ein Computer analysieren, wer das, also den Text geschrieben hat. Und da war ja die Joanne K. Rowling hat doch ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, das nicht unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht worden ist. Und das hat ein Computerprogramm herausgefunden, dass das sie war, oder sie, das haben sie halt abgeglichen durch die Punktuation, die Länge der Sätze, die Art der Wörter, die verwendet werden, hat durch das Programm eben auch bestätigt werden
können. Ja, und das würde nämlich wirklich vor Gericht halten. Also auch wenn sie dagegen klagen würde, dann, das ist mittlerweile, also eh schon länger. Ich habe ja im vorhergehenden Jahrtausend studiert, da hatte schon Computer gegeben. Aber eben diese Big Data Geschichten, also das glaube ich sofort.
Ich würde sagen, wir würden das komplett unterschiedlich machen, oder? Also wenn ich Bücher lese, dass ich halt versuche herauszufinden, ob das die Joanne K. Rowling geschrieben hat oder wer andere, würde ich das anders machen, als dass ich bei jedem Satz die Länge zähle wo man dann aufschreibt, zusammenzählt, dividiere und schaue, ob das, und das, das dann bei allen Harry Potter Büchern mache und das dann halt auch wieder dividiere und schaue, ob das übereinstimmt oder nicht.
Ein Mörderjoch war ja. Das.
Und das war gescheiter Aufwand.
Ja, ich weiß nicht, wie man das früher gemacht hat. Darum war die Vorlesung auch so fad. Wir haben nur ein bisschen. Ich meine, wir können jetzt schon Bier trinken und freiwillige Spenden hinterlassen zugunsten des Kepler-Salons. Wir können aber auch noch, ich schaue mal, ob ich nicht noch tolle Fragen habe. Ich kann meine Schrift nicht mehr lesen. Das stimmt jetzt wirklich. Meinst du, dass mich meine eigene Hand schützt? Vor dem Blödsinn, den wir da ad hoc geschwäht haben.
Sonst können wir uns auch gerne nach vorn bewegen und vorne weiterreden.
Ich glaube auch. Naja,
ich habe nur was. Ich habe nur was. Ich habe jetzt lange überlegt, aber ich komme nicht richtig auf eine Frage. Darum frage ich jetzt was anderes. Nein, ich frage es trotzdem. Es gibt ja das, also es geht so Richtung künstliche Intelligenz und Ethik. Es gibt ja das alte philosophische, das Denkbeispiel oder das Denkspiel eher. Wenn jetzt irgendwie ein Flugzeug wo einfliegt, was ist mehr gerechtfertigt, wenn du die eine Person abschießt und dafür die Leute im Flugzeug opferst oder du lässt es einfliegen? Und wir sind ja jetzt quasi an dem Punkt, wo wir sowas noch programmieren können. Also wenn ein Auto, ein selbstfahrendes Auto irgendwie in die Situation kommt, dass, sagen wir mal, von rechts kommt ein Radlfahrer, den hat es vor 3 Nanosekunden noch nicht gesehen. Die einzige Möglichkeit, weil parkende Autos sind oder was auch immer, ist, dass links ausweicht, aber da ist eine Gruppe Kindergartenkinder. Jetzt als Mensch hat man halt nicht die Zeit, dass man da überlegt, aber die AI kann sich das ja irgendwie schnell durchrechnen und kann dann unterm Strich sagen, ja, der Radlfahrer ist mehr wert als die Kinder oder umgekehrt. Und das programmiert ja irgendwie ein, mal. Also aufgrund vielleicht von, weiß nicht, vielleicht spielt es auch noch eine Rolle, was die Ötter von den Kindern machen, in welcher gesellschaftlichen Lage die sind. Ja, und wenn du jetzt ein Banker gegen eine Gruppe, weiß nicht, Kinder von irgendwem, der halt nicht so wichtig ist, spaziert, dann kann ja die AI die Entscheidung treffen. Wen würdest du zusammenführen? Nein, ich weiß nicht, mir fällt keine Frage dazu ein, drum steht das jetzt einfach mal so hin. Oder werden wir den Punkt erreichen, wo eben die AI sagt, oder ihre eigenen ethischen Entscheidungen...
Der führt uns aufs moralische Glatteis, Vorsicht.
Ja, ich gehe schon wieder vom Glatteis runter, aber ich sage trotzdem was dazu. Genau, weil wir reden immer, wer programmiert das? Wer sind diese Menschen, die da irgendwo bei den großen Firmen sitzen und das programmieren konnten? Wir wissen das nicht, wir haben damit nichts zum tun. Und da denke ich immer halt eher, je mehr wir versuchen, da reinzukommen und selber... Also je mehr Leute es gibt, die programmieren, desto mehr kommt man vielleicht auch davon abweichen, dass da jetzt eine große Firma gibt, die jetzt entscheidet, dass Banker, Radlfahrer wichtiger sind als Kindergartenkindern, sondern dass es vielleicht viel verschiedene gibt, die, also wenn es schon in die Richtung geht, dass man sozusagen viel, viel verschiedene Stimmen haben.
Das wird man mit dem Sozialkreditsystem schnell zusammenlinken und dann sagt man, der ist bei Rode wird die Rettung der Firma zusammen.
Oder das.
Ja.
Ich glaube, du überschätzt ein bisschen die Deterministik von AI. Es gibt ja diese Beispiele, die Sie angesprochen haben. Kann im Internet jeder durchgehen, diese ganzen Ethikfragen. Und da gibt es lustige Fragebögen dazu mit Situationen, die nachgestellt sind. Für die Frau zusammenführen, die Alte oder eben die Kinder. Ich glaube, diese AI, gerade bei so autonomen Fahren, basiert auf Machine Learning, auf Trainingsdaten. Und die AI wird Entscheidungen treffen, die man vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen kann. Das wird das Problem sein, auch nicht mehr, dass man eben rausfindet, wer war schuld, hat die AI die richtige Entscheidung getroffen. Aber das kann man gar nicht mehr in dem Sinne nachvollziehen, weil es nicht direkt prozessual programmiert worden ist, sondern aufgrund von Trainingsdaten basiert, aufgrund von Machine Learning. Und man hört da teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr dahinter blickt, warum die Maschine diese oder jene Entscheidung getroffen hat. Und dadurch auch eine gewisse Transparenz verloren geht. Also Ursache und Wirkung wird wahrscheinlich auch schwierig sein, in Zukunft hier genau zuzuordnen oder unterscheiden zu können.
Ich denke auch, dass in dem Fall vielleicht dann es ist ja wirklich sehr begrenztes Beispiel jetzt gewesen, weil vielleicht entscheidet sich das Auto, dass einfach in drei parkende Autos stattdessen eine fährt, weil die halt weniger Geld kosten. Also Gruppenkinder, Gartenkinder.
Aber da gibt es auch wieder ein Ranking. VW vor Audi. Was ich noch vielleicht ganz kurz anschneiden möchte, also das weite Feld der Chatbots, das finde ich recht interessant, weil es ja Autoren schreiben, die Algorithmen schreiben, wie die funktionieren, die ja da auch haufenweise Text produzieren, diese Programme, indem sie antworten. Ich muss gerade überlegen, was da jetzt wirklich die, das ist ja möglichst kluge Frage da zusammenkriege, aber das sind Autoren hinter diesen Programmen und wie werden die arbeiten? Also das ist jetzt schon ein bisschen weit weg vom Thema, es ist insofern Textproduktion. Aber die haben ja auch schon, die sind beim Turing-Test, glaube ich, auch schon wahnsinnig weit. Also mittlerweile kann man ja die so programmieren, dass sie den Turing-Test bestehen oder auch diese Chatbots.
Mhm. Weil, also der Turing-Test auf der einen Seite ist halt schon lang als nicht so der Standard ist, oder ist ja dann auch gefragt, wenn zum Beispiel das chinesische Zimmer hat es ja dann auch noch gegeben, wo jemand übersetzt hat aus einer anderen Sprache, obwohl er nicht Muttersprachler war, sondern nur mit einem Wörterbuch, und dann versucht hat der anderen Person zu sagen, ob das die Sprache ist oder ob das jetzt eine Maschine ist oder ein Mensch. Also so, es kommt halt, es ist eher das Beispiel, was vorher da drüben erwähnt worden ist, so das Chatbot konnte jetzt keinen Kuchen backen, weil er keine Rezepte lesen kann. Also er ist immer nur für genau einen Zweck gemacht. Ein Auto, selbstfahrendes Auto konnte auch keinen Kuchen backen. Also es sind alle eher für einen Zweck.
Wahrscheinlich kommt da jetzt der Faktor rein, der ja durchaus relevant ist. Bei den Gedichten schreiben sie ja, die wird man schon so programmieren können, dass ein Generator Gedichte macht, aber sie funktionieren als solche ja nur wegen der freiwilligen Interpretationsleistung der Rezipienten, um einmal den Lesevorgang ein wenig prosaisch. Ich glaube, dass der Chatbot hauptsächlich funktionieren, weil wir lieben Menschen wollen, dass die, wir wollen glauben, dass da eine Instanz sitzt, die uns was verzählt oder uns brav zuhört.
Wir sind sehr gut, dass wir da was rein interpretieren.
Da kommt dieses schlüpfrige Gedicht, das regt mich richtig auf. Interessant, aber ich habe jetzt gerade gelesen, die Chatbots, die müssen auch so programmiert werden, also so geschrieben werden, diese Programme, dass sie den Menschen nicht befremden. Also das habe ich voll interessant gefunden, es gibt ihm so eine Antwortzeit, die nicht zu kurz sein darf. Weil die braucht man.
Die braucht man zum Tippen, ja.
Ja genau, und das ist, also was auch immer, weil das ist für Menschen, also für die User, unendlich befremdlich, wenn sofort die Antwort da steht. Und dann wird die Interpretationsleistung nicht erbracht werden. Und jetzt hat man scheinbar so eine, ich glaube Latenz nennen sie das, so eine Zeit, die der dann künstlich, so wird man betrogen und belogen. Weil wir es wollen.
So ähnlich wie bei Robotern, die so ähnlich ausschauen wie der Mensch, aber gerade halt nicht, dass sie eben so befremdlich sind. Und eins dieser Probleme war auch, dass ein Computer mit zwei Augen, also ein Roboter mit zwei Augen, würde immer genau gerade nach vorn schauen. Aber Menschen würden ja genau zusammenschauen, dort wo sie sich halt hinfokussieren. Ja. Und genau das hat halt dann gleich einen riesen Unterschied gemacht.
Das ist doch dieser Uncanny-Effekt, den finde ich extrem interessant.
Uncanny Valley, so zum Beispiel der Wally aus dem Film, den finden alle super lieb und der passt, weil der ist nicht so ähnlich wie der, also so nah am Menschen dran. Aber wenn wir so Roboter haben, die ganz nah am Menschen sind, aber gerade halt nicht, dann ist es irgendwie da ungut. Ich
kenne einen ganz berühmten Hollywood-Film, also so einen Trinkfilm kann man gar nicht mehr sagen, so einen programmierten Film, und das war ein unheimlicher Flop an den Kassen. Die Leute es richtig gehend widerlich gefunden haben, weil die zu nahe dran waren. Und trotzdem hat es über die ganz kleinen Unterschiede.
Über die ganz kleinen Unterschiede, da ist das Befremden eingeschlichen.
Man kann es halt doch noch ganz gut unterscheiden zwischen.
Ja, darum muss man wahrscheinlich das Künstliche extra programmieren.
Aber dann kann man halt immer mehr so, also das finde ich bei dieser künstlichen Intelligenz Versuche immer so spannend, dass man eigentlich das macht, nicht um jetzt ein neues Wesen zu generieren, sondern eher herauszufinden, wer sind wir eigentlich und wer sind wir nicht. Also zum Beispiel diese Figuren, die halt ganz nah an uns dran sind, sind wir aber noch nicht. Aber warum nicht? Da ist irgendwas dazwischen, was noch fehlt. Und was ist das dann eigentlich, was uns da noch fehlt, um das zu erkennen?
Das war auch noch für sich ein super Schlusswort. Wer sind wir? Ich habe mir gedacht, ich sage es nicht, weil vielleicht schielt jemand von uns im Publikum. Ich schiegel übrigens ein bisschen. Ich hoffe, sie sind nicht befremdet. Darum habe ich immer so schmale Augen. So, bevor es jetzt wirklich ganz doof wird, gibt jetzt am Schluss nur eine Frage.
Jetzt habe ich noch eine andere oder eine Frage dazu. Es ist ja jetzt die E-Card, fällt mir jetzt gerade dabei ein, die wird ja ähnlich jetzt auch programmiert. Also es heißt, mit Rezepten und allen medizinischen relevanten Dingen, die einer Person zugeschrieben wird. Und demnächst soll ja auch so sein, dass du deine Rezepte im Grunde irgendwo ausdrucken lassen kannst und dann zur Apotheke, also was ich jetzt gehört habe. Das ist doch so was Ähnliches, was du gerade so erzählt hast. Also mit dem Code können sie eigentlich alles knacken, von allem, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise. Also auch sämtliche Sachen, die dort nicht nur gespeichert, sondern ich denke auch andere Dinge. Also ich denke, die wir gar nicht wissen, was auf der E-Card nachher ist. Das denke ich mir, dass sowas unter Codes auch fällt. Habt ihr mich verstanden oder nicht?
Würde ich sagen, da geht es um Datenbanken, also das ist eher so ein Big Data Thema, oder? Also dass Algorithmen viel schneller Schlüsse ziehen können aus großen Datennetzwerken und sagen, wenn das und das zusammenpasst, dann zum Beispiel. Das kann ja in beide Richtungen genutzt werden, also einerseits eindeutig zur Überwachung, zur Unterteilung, eben zur Ausrechnung, wie viel der Radlfahrer wert ist. Andererseits kommt man dadurch auch sagen, okay, Leute, die das Medikament nehmen, gehen aber oft zum Beispiel zur Hautärztin und dann kann man dadurch vielleicht feststellen, dass das eine Nebenwirkung hat. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt sehr viel Schlechte, es gibt sehr viel gute Entwicklungen, wir können es schlecht stoppen, wir können nur versuchen, dass wir daran beteiligt sind, oder? Also, dass wir es hinterfragen und schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Und genau. Aber diese Codes, die gibt es, also die Codes, die jetzt zum Beispiel in so Datenbanken verwendet werden, würde ich sagen, die gibt es seit den 80er Jahren. Also, dass man solche Datenbanken durcharbeiten kann. Und das ist jetzt eher vielleicht im Anwendungsfall was Neues, aber nicht jetzt in der Technologie, die verwendet wird. Also, eher vielleicht in der Menge der Daten, die man verarbeiten kann. Das wird eher ausmachen.
Es ist ganz kurz vor 9. Wenn Sie jetzt zufrieden sind, beschließe ich den offiziellen Teil und wir gehen noch an die Bar. Und bevor Sie mir davon stieben und schon noch Ihren Geldscheinen kramen, um sich ein Bier zu erspenden, gibt es nur die klassische Aussegnung und quasi was noch auf Sie wartet. Stimmt das? Das ist wirklich erst am 4. März wieder? Ist das schon nächste Woche? Nein, es passt. Es gibt keinen Sprung. Am 4. März hier um 18.30 Uhr, nein, nicht hier, Kepler Salon, Exkursion in die neue Bischofskapelle. Drum, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, da passt die Aussegnung ja doppelt gut. Unterwegs mit Hubert Nitsch, er ist Kunstreferent und Diözesankonservator der Diözese Linz. Anmeldung bis 1. März an kepler-salon@jku.at. Genau, JKU, das ist jetzt da nicht. Und nehmen Sie noch eine Kepler Tribune mit. Und jetzt seien Sie mir herzlich gegrüßt. Danke, Rose Grillmeier, für den wirklich sehr, sehr interessanten Abend. Danke, liebes Publikum.